Pastor Mario Warnschafer steht schon in den Startlöchern. Wenn du das erste Mal jetzt da bist und im ersten Gottesdienst noch nicht da warst, hey, Pastor Mario hat eine tolle Gemeinde in Bonn, CLW Bonn, eine tolle, lebendige, internationale Gemeinde. Als er das letzte Mal hier war, hat er immer gesagt, wir streiten uns fröhlich und haben uns trotzdem lieb, so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Da prallen Welten aufeinander, das kam auch schon ein bisschen in der ersten Predigt durch und das ist so toll. Und gleichzeitig ist er jemand, der so einen Dienst hat, wirklich brennende Fragen zu beantworten. Fragen von Menschen, die sich Atheisten nennen. Fragen von Christen. Fragen von Menschen, die skeptisch gegenüber der Kirche stehen. Fragen auch von Muslimen und so weiter und so fort. Und er hat darin echt einen gesegneten Dienst, auch komplexe Dinge einfach zu sagen und dadurch Dinge auch freizusetzen, Glauben auch freizusetzen in der Gemeinde und auch bei Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und deswegen lasst uns ihn nochmal herzlich willkommen heißen zum Thema Israel, ja? Biblisches Verhältnis zum Thema Israel. Nochmal einen großen Applaus für Pastor Mario.
Ja, ja. Super, vielen, vielen Dank. Ja, zweite Runde, schön euch alle zu sehen. Darf ich denn mal wissen, wer jetzt im ersten Gottesdienst noch nicht dabei war? Ihr seid, herzlich willkommen, sehr schön, dann muss ich mich doch nochmal vorstellen. Ich bin der Mario, geboren in dem berühmten Jahr 1964, übrigens der beste Jahrgang. Und ich bin geboren in Recife in Brasilien und das war das Jahr des Militärputsch, Coup de Brasil. Und deswegen, mein Vater war kommunistischer Studentenführer und ist verhaftet worden, gefoltert worden. Deswegen habe ich ihn nie kennengelernt. Aber vor 4 Jahren bin ich und meine Familie nach Brasilien gereist, haben wir unsere Familie, also meine Familie, wieder, das erste Mal gesehen. Und dann hatte ich auf einen Schlag 7 Onkel und Tanten und 20 Cousins und Cousinen. Und ich bin Einzelkind, das war ein Trauma. Ne? Also das war richtig schlimm. Und dann wurde ich da willkommen geheißen, wie so ein verlorener Sohn und so brasilianisch, nicht so deutsch, ne? Guten Tag, sondern umarmt, Küsschen, du bist unser verlorener Sohn und schön, dass du wieder da bist, mitten im Dschungel, irgend so ein bärtiger Brasilianer mich umarmt, habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ich bin dein Cousin, wir hatten den gleichen Großvater, hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat und tolle Offenbarung. Ne? Ich war bei der Ruine meiner Urgroßeltern. Ja? Mein einer Urgroßvater Italiener, der andere Urgroßvater auf der anderen Seite Portugiese. Meine Mama ist aber Deutsche. Die Mama meiner Mama ist aber Engländerin. Geboren in Chile. Ne? Und deswegen sage ich immer bei jeder EM, WM, wir können gar nicht verlieren. Oder nicht so schnell rausfliegen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, WM, da wollen wir jetzt schnell das Thema wechseln. Ne? Ja, ich weiß, der Schmerz ist tief, ne? Besonders in diesen Tagen. Na gut, aber unser Thema ist ja ein anderes. Ich komme aus Bonn und wie gesagt, internationale Gemeinde, wurde schon gesagt. Und wir haben sehr große Herausforderungen mit Muslimen. Wir haben viele, viele Salafisten bei uns in der Stadt. Und da zu predigen, ist immer eine Herausforderung. Ich habe ein neues Hobby. Ich predige mit Übersetzer auf der Straße. Ne? Also mit arabischen Übersetzer oder Farsi-Übersetzer. Und dann predige ich den Muslimen aus dem Koran. Ne? Deswegen meine ganzen Kollegen, die sorgen sich um mich und sagen, Mario, wir beten für dich, ne, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Ne? Und Koran, ne, meine Frau, die... Ich hatte da noch kein Amazon-Konto. Ich habe mir 7 Übersetzungen Koran bestellt über Amazon-Konto, aber über ihr Amazon-Konto, weil ich hatte da noch keins. Und dann sagte Schatz, in Amerika, die Pastoren, die verbrennen den Koran. Ne? Und du hast schon 7 Korane bestellt über mein Konto. Ne? Ich hoffe, dass du wieder ein richtiger Pastor wirst. Ne? Naja, auf jeden Fall... predigen wir dann da deutsch-arabisch und dann kommen immer ganz viele Muslime, weil die denken immer, ich bin Imam. Ne? Und dann haben wir dann über Markus 10, 17, kennt ihr die Geschichten, ne? Mit dem reichen Jüngling, der kommt zu Jesus und sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ins Paradies zu kommen? Ne? Und dann sagt Jesus, halte alle Gebote. Ne? Ach, die Muslime lieben diese Stelle, ne? Weil Jesus war ja Muslim. Ne? Halte die Gebote, kommst ins Paradies. Ne? Und dann sagt Jesus noch, Was nennst du mich gut? Ne? Nur einer ist gut, nur Gott ist gut. Ne? Und dann die ganzen Pierre Vogel und Ahmed Didat, die sagen dann, Mashallah, Alhamdulillah, hier haben wir den Beweis aus den Worten von Jesus, ich bin nicht gut, ich bin nicht Gott. Ne? Ja, und dann hatten wir mittlerweile so 30, 40 Muslime, die zugehört haben, weil die haben das gefeiert. Ne? Die haben gedacht, boah, toller Imam. Ne? Und dann kam aber die Wende, weil die Geschichte geht ja noch weiter, weil Jesus gibt ja eine Antwort darauf, ich zeige dir, wie du ins Paradies kommst. Das erste war schmerzhaft, verkauf all deine Reichtümer, gib's den Armen. Das hat wehgetan. Ne? Und dann hat er gesagt, und folge mir nach, kommst ins Paradies. Ne? Und in Hadith, Sahih Muslim, Hadith Nummer 399 bis 402, da sagt Mohammed zu seiner Lieblingstochter Fatima, also das möchten wir ja auch für unsere Kinder, dass sie ins Paradies kommen, ne? Aber er sagt Mohammed, rette dich vor dem Feuer des letzten Gerichts, denn ich, Mohammed, kann dir nicht beistehen gegen Allah. Und Jesus sagt, wie kommt man ins Paradies? Folge mir nach. Ne? Das ist der Unterschied. Ne? Und das war, hat die Luft dann so ein bisschen gebrannt. Aber ich habe ja nicht aus der Bibel gepredigt. Ich habe nur die Hadithen zitiert, ne? Und den Koran. Ne? Also das ist dann immer mein neues Hobby. Und wie gesagt, als ich letztes Mal hier war, da habe ich eben auch mein Buch vorgestellt mit Muslimen im Gespräch. Und damals, wie gesagt, hatte ich die dritte Auflage oder die zweite Auflage. Und ich habe, wie gesagt, mittlerweile die vierte Auflage. Und da ist auch diese beiden neuen Kapitel mit drin. Markus 10, 17, wie man halt eben die wunderbare Predigt von Pierre Vogel nochmal umdrehen kann. Und Dreieinigkeit für Muslime kulturkontextuell erklärt. Ne? Wisst ihr ja, ne? Dass die Muslime immer sagen, ihr Christen könnt keine Mathematik. Ne? Vater plus Sohn plus Heiliger Geist gleich eins. Dabei weiß jedes Kind, ne? Eins plus eins plus eins, drei. Ne? Und dann sage ich immer zu meinem Gesprächspartner Abd al-Rahman oder Mohammed oder Hamid, sage ich, guck mal, du bist ein Hamid, ne? Und gleichzeitig bist du drei. Das ist ein Geheimnis. Ne? 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Der Heilige Geist bewahre dich nach Leib, Seele, Geist. Ne? Also drei und doch eins. Ne? Und stell dir vor, Hamid, du machst eine Bäckerlehre, morgens um drei aufstehen und dann spricht der Leib zu der Seele. Ne? Lass mich noch eine Viertelstunde liegen. Ne? Und die Seele, also vor allen Dingen, wenn es eine schwäbische Seele ist, ne, die spricht dann zum Leib. Du alter Leib, steh auf, sonst habe ich die Bäckerlehre verpasst. Ne? Ne, und das nennt man innertrinitarischen Dialog. Ne? Deswegen hat Jesus auch zu seinem Vater gesprochen. Aber es ist alles sehr kompliziert. Und das könnt ihr gerne erwerben bei Hamid für 3,95. Und wir haben auch eine DVD für Christen, wo man dann auch nochmal lernen kann, unser Seminar, was ich damals hier gemacht habe, wie man Muslimen kulturkontextuell Jesus präsentieren kann. So, auf die Uhr geschaut, weil wir müssen die Zeit einhalten. Wir sind in Pforzheim. Genau. Ich habe aber eine Uhr. Ich bin zwar Pfingstler, aber ich habe eine Uhr. Also die Internationalen sagen immer zu mir, ihr Deutschen, ihr habt eine Uhr. Wir haben die Zeit. Ne? Genau. Cool. So. Ja, ich würde gern den zweiten Vortrag, ein biblisches Verhältnis zu Israel. Ich würde gerne so einen Kerngedanken, wenn wir nur diesen Gedanken mitnehmen, würde ich gerne sagen, hey, wir als europäische Christen, wir haben starke Wurzeln. Ja? Und Wurzeln zu haben, das bedeutet, eine Identität zu haben. Als ich, deswegen habe ich es gerade auch erzählt mit meinem Vater, den ich nie gesehen habe, das war eine orientierungslose Zeit. Ja? So seinen Vater nicht zu kennen, nicht zu wissen, woher man kommt, das ist immer eine Krisenzeit. So deswegen diese Fahrt nach Brasilien, das war eine sehr große Stärkung für meine Identität. Ne? Ich hatte immer meinen Vater so gesehen durch die Augen meiner Mama. Ja, er hat uns halt verlassen. Und das war eigentlich die einzige Information, die ich hatte. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen so ein negatives Verhältnis. Als ich dann zu meiner Familie nach Brasilien war, da war er der Che Guevara, der ist von Brasilien, ne? Der war kommunistischer Studentenführer und er hatte für die Freiheit Brasiliens gekämpft, ne? Und da war ein ganz anderes Licht auf meinen Vater gefallen und wir hatten dann auch so ein bisschen Urlaub gemacht am Meer und wollte dann so eine Postkarte kaufen für meine Mama. Und dann ist das ja nicht so wie so ein deutschen Geschäft, ne? So ein deutschen Geschäft, da guckt jeder nur so auf den Boden. Und dann haben die gesagt, weil ich spreche kein Portugiesisch, wo kommen Sie her? Und dann fragt doch keiner in Deutschland, wo kommen Sie her? Ich komme aus Deutschland. Oh, wow, Deutschland, deutscher Fußball, ne? Und damals noch, ne? Und aber ich bin geboren in Brasilien, ne? Und auf einmal war so ein Kreis von Leuten um uns herum, ne? Die haben mich gefeiert aus Brasilien. Und mein Vater, habe ich gesagt, ne, so ganz stolz, weil alle haben zugehört, ne? Mein Vater war der Che Guevara von Brasilien. Ne? Also es ist wichtig, Wurzeln zu haben. Es ist wichtig, wenn du weißt, woher du kommst, wenn du weißt, was deine Wurzeln sind, dann hast du auch eine starke Identität. Ja? Und das ist so der Kernsatz, den ich gerne so heute rüberbringen möchte, neben den ganzen Punkten, die ich noch so habe, dass das so wichtig ist und dass auch unsere Geschichte als deutsche Christen, auch unser Verhältnis zu Israel, unser Verhältnis zu den Juden ist größer als Auschwitz. Ja? Ich denke, dass das auch so ein Tag wie heute, es ist immer unangenehm, ne? Für uns Deutsche. Ne? Wenn wir also an Juden denken, im ersten Gottesdienst war es, entweder wissen wir nichts von Juden oder wenn wir dann mal was von Juden hören, dann ist es immer so, da wollen wir lieber nicht drüber reden. Ne? Weil da ist Auschwitz. Ne? Und das ist etwas Unangenehmes, das gibt uns ein schlechtes Gefühl. Aber ich möchte, dass, wenn wir heute den Gottesdienst beendet haben, dass wir wissen, unser Verhältnis zu Israel ist viel, viel reicher als Auschwitz. Wir wollen die Auschwitz nicht vergessen. Wir wollen auch unsere Vergangenheit nicht vergessen, aber wir haben eine größere Geschichte. Ja. Und für mich war das so wichtig, in einer meiner Reisen, ich glaube, das war meine zweite Reise nach Israel, da hatten wir so eine Reisegruppe und wir wollten am nächsten Tag taufen im Jordan, wir hatten ein paar Täuflinge. Und dann haben wir vorher noch so beim See Genezareth so einen Lobpreisabend gemacht und dann kam, auf einmal standen dann so Israelis bei uns, die fanden das toll, wie wir da gesungen haben. Und dann habe ich das war Nacht, ich habe das dann erst realisiert, dass da eine Israelin stand und sagt, toll, herzlich willkommen und können Sie uns nicht auch mal ein Lied beibringen, die Chatikwa, ne, die Nationalhymne. Und dann haben wir da die Chatikwa gesungen, auf einmal fing die Dame an zu weinen. War alles für uns so ein bisschen peinlich und dann sagt sie, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt weine, aber wenn ich jetzt meine Mama anrufen würde, meine Mama ist 38 aus München, die war eine der letzten Juden, die aus München gerade noch vor dem Krieg rausgekommen sind, alle anderen, unsere ganze Familie vergast in Auschwitz, und wenn ich denen jetzt sagen würde, ich singe jetzt mit Deutschen die Chatikwa, die würde das gar nicht irre, die würde gar nicht die Welt verstehen, ne? Und dann hat sie sich so verliebt in uns und sagt, wo seid ihr morgen? Ja, wir taufen morgen im Jordan, Kinneret. Und dann sagt sie, wow, ich bin in Israel geboren, ich habe noch nie eine Taufe im Jordan erlebt. Darf ich dabei sein? Ich sage, klar, herzlich willkommen. Ne? Baruch Haba, ne? Herzlich willkommen. Und dann wusste ich aber nicht, sie war die Chefin von dem Seniorentreff in Tel Aviv. Dann kam also nicht sie, sondern sie kam mit zwei Bussen. Voll mit Senioren. Ne? Und dann stand da eine ganze Truppe voll Israelis, alles Senioren, und haben uns bei der Taufe zugeschaut. Und die waren begeistert. Die haben es noch nie gesehen. Ne? Und dann habe ich sie nochmal angesprochen. Vielen Dank für eure Liebe. Und wir fühlen uns hier so willkommen als Deutsche. Und dann habe ich so erzählt von meiner Wurzellosigkeit, dass ich Deutscher bin und doch kein Deutscher bin, weil ich war zu Besuch in Buchenwald, ich war in Auschwitz 2-3 Mal und, ne? Und dann gingen so die Hände hoch. Ich war in Auschwitz, ich war in Auschwitz, ich war in Auschwitz, ich habe Mengele gesehen. Aber wir lieben euch. Ihr habt nichts damit zu tun. Es ist so toll, dass ihr in Israel seid. Und bitte kommt wieder. Und weißt du, da ist was passiert bei mir im Jordan. Da ist meine Identität als Deutscher ist geheilt worden. Ja. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Meine Frau schimpft immer mit mir. Heute hast du wieder ganz böse Witze gemacht über Deutsche. Aber es wird immer besser mit mir. Ich würde gerne heute sprechen über Wurzeln. Was hat eigentlich jüdisch sein mit mir zu tun? Heute, nee, nicht heute, dies Jahr, 2018, ist Happy Birthday Kugelschreiber. Das wusstet ihr noch nicht. Ne? Dass vor 80 Jahren ist der Kugelschreiber erfunden worden. Und zwar von einem Mann, ihr seht hier sein Foto, von Laszlo Biró. Vielleicht habt ihr mal einen Biró-Kugelschreiber gehabt. Das ist der Erfinder. Der lebte in Budapest, in Ungarn, und hat dort das Patent angemeldet am 25. April 1938. Das Problem war nur, 1938 war Europa, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, war antisemitisch. Die hassten die Juden. Und Laszlo Biró musste, um sein Leben zu retten, musste auswandern und er ist nach Buenos Aires in Argentinien ausgewandert. Und er konnte deswegen seinen ersten Kugelschreiber nicht in Europa, nicht in Deutschland produzieren, nicht in Budapest, sondern in Buenos Aires 1943. Da ging der Stern runter für die deutsche Wehrmacht. Ne? Naja, anderes Thema. Und deswegen wurde der Kugelschreiber nicht in Europa produziert, auch nicht in Deutschland, sondern Deutschland. Das erste Mal, dass ein Kugelschreiber in Deutschland verkauft wurde, war 1950. Ne? 7 Jahre später. Und ich sage nur, wie schade, wenn man Antisemit ist. Ne? Wie schade, wenn Deutsche Antisemiten sind, weil sie verabschieden sich vom Fortschritt. Ne? Sie verabschieden sich von den wunderbaren Ideen, von der wunderbaren Kreativität, die komischerweise auch Juden ganz besonders haben. Naja, vielleicht sagst du, ich brauche keinen Kugelschreiber, ich habe Mac. Ja. Dann möchte ich dir noch ein bisschen was zeigen, was Laszlo Biró hat nicht nur den Kugelschreiber erfunden, sondern auch das Automatikgetriebe. Ja. Und was hat er noch erfunden? Er hat das Thermometer am Armband erfunden. Er hat das Blutdruckmessgerät am Armband erfunden. Er hat den Kunstharz erfunden. Vielleicht hast du sogar mal dein Fenster oder Haus mit Kunstharz gestrichen. Und er hat den Kunststoff erfunden, das sogenannte Birolit. Ne? Laszlo Biró. Ne? Vielleicht hast du sogar ein Kunststofffenster zu Hause. Ne? Also gibt ja so eine Bewegung, die gibt es auch in Deutschland, Boykott Israel. Ne? Vielleicht schon mal gehört. Ne? Und ich muss immer so lachen, weil so viele Deutsche, die so für Boykott Israel sind, die denken immer nur, aus Israel kommen immer nur Orangen. Ne? Aber du müsstest all deine Handys wegschmeißen, all deine Computer wegschmeißen, weil die ausgeklügelste Technik, die neuesten Erfindungen kommen aus Israel. Ne? Also wenn du wirklich Boykott Israel sein willst, auf Wiedersehen im Mittelalter. Na gut, okay, anderes Thema. Dann haben wir hier Richard Courant, französischer Name, war einer der berühmtesten Mathematikprofessoren in der Universität Göttingen. Wissen viele Deutsche nicht, dass Göttingen bis 1933 war das Weltzentrum der Forschung in der Mathematik. Ne? Alle Welt schaute auf Göttingen. Ja? Und Richard Courant las dann in der Zeitung im Göttinger Tagblatt am 26. April 1933, das ist dieses Jahr vor 85 Jahren, hat er gelesen, dass die Universität Göttingen gesäubert werden sollte von Juden. Und er war Jude und er hat an diesem Tag seinen Job verloren. Das hat er in der Zeitung gelesen. Und er wurde von der Universität ausgeschlossen mit 5 weiteren Mathematikprofessoren. Und aus Solidarität sind auch 13 nicht-arische Professoren, Mathematikprofessoren ausgetreten aus der Uni und sind nach Amerika ausgewandert. Und jemand hat geschrieben, dass der Exodus der Intelligenz aus Göttingen gehört zu den größten Wissenschaftskatastrophen seit der Zerstörung des antiken Alexandria. Ja, damalige Weltbibliothek abgebrannt. Ja, und er ist der Erfinder der Theorie der finiten Elemente. Oh, finite Elemente, habe ich nichts mit am Hut. Ne? Wer braucht schon finite Elemente? Ne? Ja, ich sag dir, die finiten Elemente sind die Grundlage der heutigen Festigkeitsprüfung. Das heißt, falls du Auto fährst und nicht Fahrrad, weiß ich ja nicht, ne? Dein Auto ist unfallsicher, weil Forscher, das kann man mittlerweile digital, hier habt ihr so eine digitale Berechnung von A-Säulen und B-Säulen im Auto, damit, falls du mal zu schnell fährst in Pforzheim, aber macht der ja nicht, ne? Aber könnte ja mal passieren, ne? Und dein Auto überschlägt sich und dein Auto landet auf dem Dach, dann zerquetscht dein Auto nicht wie so ein Käferchen, sondern hast du Sicherheit. Warum? Weil Forscher oder Konstrukteure machen die Festigkeitsprüfung. Und all diese Berechnungen sind fundiert auf Richard Courants Theorie der finiten Elemente. So, was hat Jüdischsein mit unserem Alltag zu tun? Ganz viel. Ohne dass wir es wissen, berührt das die Kreativität von verschiedenen jüdischen Wissenschaftlern, und davon gibt es ja eine Menge, auch unseren Alltag. Zweiter Punkt ist, wie jüdische Worte unsere Sprache beeinflusst haben, und dazu sehen wir ein kleines Video.
Das hier ist Familie Becker. Sie stehen schon bereit, um in den Urlaub zu fahren. Seit sie das Auto haben, sagen die Nachbarn, Familie Becker sei gut betucht. Betucht? Überhaupt Tücher? Es geht doch ums Auto. Wer weiß schon, dass das jiddische
Batuach
vertrauenswert und wohlhabend bedeutet. Jetzt soll es aber losgehen. Die Fahrt ist noch lang. Familie Becker steigt ein, die Nachbarn wünschen noch eine gute Fahrt und Hals- und Beinbruch. Da war es wieder. Wer wünscht jemandem ernsthaft Hals- und Beinbruch? Die Nachbarn sind ganz und gar nicht schlecht zu sprechen auf die Beckers. Was sie damit wirklich meinen, ist Erfolg und Segen, denn sie sprechen das jiddische
Beracha v'Hatzlacha
einfach so aus, wie es im Laufe der Zeit ins Deutsche übernommen wurde. Im Auto lässt es sich bequem reisen. Nur wenn ein Fenster geöffnet ist, zieht es wie Hechtsuppe. Warum Hechtsuppe so stark zieht, weiß eigentlich niemand. Das jiddische weiß allerdings, zieht es
Kemo Sufa,
zieht es wie ein Orkan. Familie Becker fährt nun schon seit einer Weile durch die Landschaft und es wird langsam Zeit für eine kurze Pause. Im nächsten Dorf halten sie kurz. Doch in so einem Kaff ist einfach nichts los. Wo der Unterschied zwischen einem Kaff und einem Dorf liegt? In der Sprache.
Kefar.
Das ist auf Jiddisch einfach nur ein Dorf. Weiter geht es auf der Autobahn, damit man schneller ans Ziel kommt. Der ist doch total blau. Blau? Warum nicht rot, gelb oder einfach betrunken? Das jiddische Wort
Belo
gibt die Antwort. Trinken wir zu viel, werden wir zum Nichtsnutz. Nachdem die anstrengende Autobahn hinter Familie Becker liegt, geht es weiter auf schlechten Landstraßen Richtung Ziel. Doch schlecht ist schon das Stichwort. Den Kindern wird bei dem Geschaukel ganz übel. Zum Kotzen.
Goal
bedeutet in jiddischer Sprache nämlich Ekel. Und eklig wäre es im Auto erst recht. So wie alle Reisen hat aber auch diese ein Ende und Familie Becker erreicht ihr Hotel. Nach der Fahrt fühlen sich alle total geschlaucht. Und auch das ist eine Redewendung jiddischen Ursprungs.
Geschlaucht, Genau, auch das ist ein Wort aus dem Jüdischen, heißt nämlich Schlacha. Ja, falls du dich heute nach der Predigt geschlaucht fühlst, dann weißt du, es ist eigentlich ein jüdisches Wort. Zweiter Kerngedanke, das Jüdische beeinflusst unsere Sprache des Alltags, ohne dass wir es jemals bemerkt hätten. So hat das Jüdische ganz viel mit unserer Identität zu tun. Ja, wir haben schon gesagt, du schaltest für mich, das ist cool, das ist sehr bequem für mich. Und dann machen wir das so, geteilte Arbeit. Und jüdische Tradition unserer Kirche, wir als Christen, wir haben schon im ersten Gottesdienst erzählt, deswegen kurz ich's ab, das Heil kommt von den Juden. Wir haben ganz viel Segen empfangen. Unsere Bibel ist jüdisch, altes wie neues Testament. Jesus ist Jude. Wir sind dankbar für jüdische Wissenschaftler, jüdische Künstler, jüdische Musiker, die uns bereichert haben über Jahrhunderte. Aber auch unsere Traditionen sind jüdisch. Zum Beispiel das Abendmahl. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass das Abendmahl identisch ist mit dem Pessach, mit dem Passafest, das Jesus gefeiert hat an dem Tag, an dem Abend, bevor er gekreuzigt wurde. Das Pessachfest hat einen Retter zum Zentrum, nämlich Mose. Mose, der gesandt wurde als Retter für das Volk Israel, der Israel befreien sollte aus der Knechtschaft von Ägypten. Das Abendmahl hat Jesus zum Zentrum, Jesus, der zweite Mose. Das ist übrigens das ganze Thema von Matthäus-Evangelium. Immer wieder die fünf Reden Jesu, ne? Fünf Bücher Mose. Jesus und Mose wird immer wieder parallelisiert im Matthäus-Evangelium, weil sein Matthäus-Evangelium war ja für die Juden. Dann der Ort des Pessach. Ich weiß nicht, wahrscheinlich feiert ihr Abendmahl in der Kirche. Wir machen das schon seit Jahren nicht mehr. Das war mir einfach zu anstrengend. Ne? Zu uns kommen fast jede Woche Prostituierte, Zuhälter, Kriminelle. Und denen musste ich dann immer erklären, oh, das Abendmahl, wenn du das unwürdig zu dir nimmst, ne, dann wirst du krank oder stirbst. Ne? Und die haben mich immer ganz groß angeguckt. Die wussten gar nicht, wovon ich rede. Und deswegen haben wir irgendwann das Abendmahl in unsere Kleingruppen gelegt, weil wir haben gelesen in Apostelgeschichte 2, dass im Tempel haben sie gebetet, haben sie die Lehre der Apostel gehört, aber sie brachen das Brot in den Häusern. Und tatsächlich steht in 2. Mose 12, Verse 3 und 4, das Pessach wurde gefeiert in den Häusern. Es war ganz selten nur einmal bei König Josia, glaube ich, war es ein Fest des Tempels. Es war eigentlich ein Fest der Familie. Ein Lamm wurde geschlachtet pro Familie. Das Zentrum des Pessach ist das Lamm. Das heilige Lamm, es durfte nicht unrein sein, es musste rein sein. Das Zentrum des Abendmahls ist Wein und Brot oder wie bei uns Saft und Brot. Und Pessach, die Bedeutung von Pessach ist hebräisch vorbeigehen. Warum vorbeigehen? Weil ihr wisst, die 10. Plage in Ägypten, die Gott sandte, kam der Todesengel, der jeden erstgeborenen Sohn schlagen sollte. Außer, wenn du dein Pessachlamm geschlachtet hast, hast das Blut an die Pforten oder den Rahmen deiner Tür gestrichen und dann ist der Todesengel vorbeigegangen an deinem Haus. Ein Fest der Freude. Und so ist Abendmahl auch ein Fest der Erinnerung, dass die Strafe an uns vorübergegangen ist, weil Jesus hat alle Strafe auf sich genommen. Und das Letzte, es ist ein fröhliches Fest der Reinheit. Am Tag vor dem Pessach ist der Vater durch das ganze Haus gegangen und hat allen Sauerteig, selbst den kleinsten Krümel, ausgefegt. Nicht als in dem Sinne, ich muss perfekt leben, damit Gott mich annimmt, damit Gott mir vergibt, sondern Gott hat mich errettet. Gott hat mir Errettung geschenkt und aus dieser Freude, aus dieser Freisetzung lebe ich ein heiliges und ein fröhliches Leben. Das heißt, unsere Traditionen sie kommen aus dem Judentum. Und unser Verhältnis zu Israel ist, und das haben wir im ersten Gottesdienst auch schon erwähnt, und das streife ich nur, dass wir dankbar sind, dass wir voller Respekt sprechen über Israel. Ja? Denn es gibt eine Bibelstelle, dass wir eingefropft sind in den Ölbaum, aber das soll uns nicht hochmütig machen. Das soll uns nicht zu dieser Replacement, zu dieser Ersatztheologie bringen. Gott hat Israel verworfen und dafür sind wir jetzt als Kirche eingesetzt, sondern wir sollen demütig bleiben, denn wir sind nur eingefropft in diesen Ölbaum als Kirche aus Gnade, aus der Gnade und aus der Liebe Gottes. Unsere Wurzeln sind tief. Unsere Wurzeln sind im Judentum. Und tatsächlich, Jesus ist Jude. Viele vergessen das. Gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts, ich habe ihn erwähnt im letzten Gottesdienst, Houston Stuart Chamberlain lebte 1855 bis 1927, war ein in England geborener deutschsprachiger Schriftsteller, Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Werke mit pangermanischer und antisemitischer Einstellung. Sein bekanntestes Werk sind die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, veröffentlicht 1899. Das gehört zum Standardwerk des rassistischen und ideologischen Antisemitismus in Deutschland. Sein Jesus ist ein Arier, ja, habe ich schon gesagt. Sein Vater war nicht gezeugt durch den Heiligen Geist, sondern sein Vater war ein arischer, römischer Soldat. Und das hat Josef Klausner, einer der berühmtesten jüdischen Religionswissenschaftler, zu folgendem Zitat geführt. Es war der fatale Zusammenhang zwischen der antisemitischen Tendenz der Theologie des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland und der Theorie des Jesus-Mythos. Jesus-Mythos ist die Theorie, Jesus hat gar nicht gelebt, Jesus war gar nicht historisch da, den Josef Klausner zu diesem Urteil führte. Alle theologischen Gelehrten der ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts waren eifrig bemüht, in dem historischen Jesus etwas zu finden, das nichts mit dem Judentum zu tun hatte. Aber sie fanden nichts. Ihre Historientheorie über Jesus reduzierte sich auf null. Kein Wunder, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Erweckung der Sicht des 18. und 19. Jahrhunderts gab, dass Jesus nie existierte. In Bezug auf Jesu Lehre fanden sie nichts als die Opposition eines Pharisäers gegenüber anderen Pharisäern, die ihren Pflichten nicht nachkamen. Die besten christlichen Theologen haben diese Opposition so verallgemeinert ausgeweitet auf das gesamte Judentum, dass vom Christentum nichts anderes übrig blieb als Hass auf das Judentum. Wow. Josef Klausner hat ein hervorragendes Buch geschrieben, Jesus von Nazareth. Kann ich nur empfehlen. Er ist nie Christ geworden, aber er beweist den Theologen des letzten Jahrhunderts, die behauptet haben, Jesus hätte nie existiert, dass Jesus vier geschichtliche Quellen hat. Natürlich das Evangelium, die Historienberichte der Evangelien. Dann haben wir die Berichte der Kirchenväter als zweite historische Quelle für Jesus Christus. Und das dritte sind nichtgläubige, nichtchristliche jüdische Historiker, wie zum Beispiel Josephus Flavius. Und die vierte Quelle sind jüdische Pharisäer, die in der Mishnah und in Toledot von Jesus berichten. Und wenn jemand behauptet, Jesus hätte es niemals gegeben, dann gibt es jetzt wieder eine neue Bewegung, dann kannst du sagen, Jesus Christus, historisch wissenschaftlich gesehen, ist besser belegt als Julius Caesar. Das ist großartig. Ja? Und wir sind dankbar für unsere jüdischen Wurzeln, denn unsere jüdischen Wurzeln sind stark. Ja, es gibt auch einen muslimischen Antisemitismus, wir haben es erwähnt im ersten Gottesdienst, Aber es ist fantastisch, was wir lesen. Im Koran, da heißt es nämlich auch in der Sura Al-Maida, Ayat 20, 21, da spricht Allah zu Musa: O mein Volk, tretet ein in das geheiligte Land, das so Allah für euch bestimmt hat. Fünfmal steht im Koran, dass Israel den Kindern Israel gehört. Das ist fantastisch. Und es steht sogar von der Aliyah, dass vor dem letzten Versprechen Allahs in der Sura Al-Isra, Ayat 104, dass Allah die Kinder Israels in bunt gemischten Gruppen zurückführen wird. Unsere Wurzeln sind stark. Gottes Wort sagt, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein, zu Abraham. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das haben wir als Deutsche erlitten. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gottes Wort sagt, Psalm 122, Vers 6, er bittet Heil für Jerusalem und Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Gottes Wort ermutigt uns in Israel, unsere Wurzeln zu sehen und auch unsere Identität, unser Verhältnis zu Gott auch in Israel wiedergespiegelt zu sehen. Und das ist der letzte Vers, den wir auch in der ersten Predigt hatten, 5. Mose Kapitel 7, 6 bis 9. Nicht weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe und dem Eid, den er den Vätern geschworen hat. Er ist der treue Gott, der El Ne'eman, der seinen Bund auf 1000 Generationen bewahrt. Wie toll ist das, dass wir sagen dürfen, wir sind erlöst, wir sind Gottes Kinder, nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund unseres Schaffens, sondern aufgrund der Erwählung Gottes, die wir haben in Jesus Christus. Und das ist so großartig. Und ich und meine Frau, wir waren dieses Jahr in Budapest, in Ungarn. Wir waren auf den Spuren eines schwedischen Diplomats, Raoul Wallenberg. Vielleicht habt ihr mal von ihm gehört. Und er war eigentlich ein Importeur von, wie soll man sagen, luxuriösen Lebensmitteln von nach Schweden. Er war eigentlich ein Nichtsnutz und hat den Luxus geliebt. Und eines Tages auf einer Geschäftsreise sah er einen Zug, der nach Auschwitz ging, und er hat gesehen, wie der Sohn eines Juden erschossen worden ist und wie der Vater ihn das letzte Mal umarmt hat und er auch erschossen wurde. Und etwas hat sich in seinem Herzen bewegt. Und Raoul Wallenberg wurde dann gesandt von dem diplomatischen Korps von Schweden und wurde nach Budapest gesandt. Und vielleicht kennt ihr ein bisschen die Geschichte der ungarischen Juden. Die ungarischen Juden waren ja relativ sicher unter dem damaligen Regierungspräsidenten Horthy, war auch ein Faschist, war auch ein Freund von Adolf Hitler, hat gehofft, dass er mit Nazi-Deutschland wieder zur großen Größe von damaligen Ungarn aufsteigen würde und hat aber die Juden nicht an die Nazis ausgeliefert. Die Juden waren bis dahin in Sicherheit. Und Horthy wollte dann 1944 die Seiten wechseln und einen Pakt, einen Friedensvertrag mit der Sowjetunion schließen. Und dann sind die Deutschen einmarschiert und mit den deutschen Truppen kam Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust. Und er hat in 6 Wochen 400.000 Juden nach Auschwitz transportiert, die alle dort in 6 Wochen vergast worden sind. Und in dieser Zeit kam Raoul Wallenberg, ein kleiner Mann, in deinen Augen wäre er vielleicht ein Snob, jemand, der nichts Besonderes vorzuweisen hatte, charakterlich. Aber er hatte ein Herz für die Juden. Und er hatte einen Trick gehabt, er hat alle zu Schweden gemacht. Ne? Er hat einfach schwedische Pässe verteilt, wie beim Karneval, Kamelle. Ne? Und er war so ein mutiger Mann. Ja? Und er hat 100.000 Juden hat er gerettet, in einem Ghetto versorgt. Er hat Kindergärten gebaut, Schulen gebaut, Hospitäler gebaut, alles das organisiert, ein unglaubliches Organisationstalent und ein mutiger Mann. Ein Zug mit diesen Juden, diesen Raoul Wallenberg-Juden, ist nach Auschwitz und er ist dann mit seinem schwarzen Mercedes, hat sich den besten Frack angezogen und da ist er hin und hat gesagt, hier bin ich. Und dann hat er irgend so eine Fantasieliste vorgelesen und hat den ganzen Zug gerettet. All diese Juden sind gerettet. Er hat 100.000 Juden das Leben gerettet. Und das hat mich nochmal so zu mir gesprochen. Gott gebraucht das Leben von Menschen, die in unseren Augen Nichtsnutze sind, die in unseren Augen keine Zukunft haben. Gott gebraucht das Leben von sogenannten Nichtsnutzen und hat eine wunderbare Zukunft für uns. Und so möchte ich gerne den Gottesdienst abschließen und sagen, Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für das Volk Israel. Ein kleines Volk, ein unbedeutendes Volk. Ja, mit ihren Fehlern, ja, mit ihren Ungehorsam, aber du hast sie erwählt aus Liebe. Und das Volk Israel erinnert uns an unser Leben, an unser Schicksal. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns erwählt hast, Herr. Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, sondern trotz unseres Ungehorsams, trotz unserer Sünde, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, für diese große Gnade, Herr. Und so danken wir dir, Jesus, dass wir auch daran uns erinnern dürfen, Herr, dass du dieses Volk, was immer wieder ungehorsam war, dieses Volk, was immer wieder auf Erbwege gegangen ist, du hast mit diesem Volk Geschichte geschrieben. Du hast dieses Volk benutzt, Herr, um ein Segen zu sein für alle Nationen, so wie du es Abraham gesagt hast. Und ich danke dir, dass wir heute uns daran erinnern dürfen und sagen dürfen, egal was Menschen über unser Leben sagen, egal wie wir auch über unser Leben denken, wenn du uns erwählst, haben wir eine fantastische Zukunft und die besten Tage kommen noch. So bete ich gerade jetzt für jeden Einzelnen, Vater, dass du ihnen diese Gewissheit ins Herz gibst, dass du mit ihnen Geschichte schreiben möchtest, in Jesu Namen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.